womit wir bei einem weiteren Problem angelangt wären. In der Debatte über mögliche Reformen dreht sich alles um die islamischen Texte. Es geht darum, was der Koran wirklich meinte und ob dieser oder jener Hadith tatsächlich auf den Propheten zurückzuführen sei. Selbst fortschrittliche Reformer berufen sich auf den Koran und verweisen auf jene Passagen, die friedlich sind. Sie sind der Auffassung, die kriegerischen Passagen müsse man in ihrem historischen Kontext verstehen. Erstens, auch die friedlichen Passagen sind in und aus einem historischen Kontext entstanden und sind nicht für alle Ewigkeit allgemeingültig. Zweitens, wer bestimmte Passagen aus dem Koran als Legitimation für den Frieden heranzieht, spielt letztlich das Spiel der Fundamentalisten, die andere Passagen als Rechtfertigung für Gewalt zitieren. Beide Parteien erheben so den Koran zum politischen und gesellschaftlichen Schiedsrichter und akzeptieren seine Autorität auch in der Gegenwart. Beide schaukeln sich gegenseitig hoch und legitimieren einander. Die einen sagen, die Fanatiker würden den Islam verfälschen und ihn als Mittel der Gewalt nutzen, und die Fanatiker sagen, die Reformer verfälschten den Islam, um dem Westen zu gefallen. Eine Reform des Islam bedeutet nicht, so lange an den Schrauben des Koran herumzudrehen, bis er zur Moderne passt. Eine Reform bedeutet, sich von der Allmacht des Koran in politischen, gesellschaftlichen und juristischen Fragen zu befreien. Eine Reform bedeutet, nicht nur den Koran, sondern die gesamte islamische Geschichte in ihrem historischen Kontext zu verstehen. Ich habe früher den Standpunkt vertreten, dass eine Reform des Islam unmöglich sei. Weil auch ich von der Religion und ihren Texten ausgegangen bin, was ich aus heutiger Sicht als Fehler betrachte. Denn ich habe dabei die Menschen, ihre spirituellen, wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Bedürfnisse zu wenig beachtet. Dabei kann alles, was von Menschen gemacht ist, reformiert werden. Und Religion ist nun einmal ein menschliches Produkt. Menschen können ihre Haltung zu den heiligen Texten verändern. Selbst im Mittelalter haben einige muslimische Gelehrte manche Regeln der Scharia anders interpretiert und an die Umstände ihrer Zeit angepasst. Damals hieß es, ohne Vernunft gäbe es keine Scharia und deren Ziel seien Gerechtigkeit und Gemeinwohl, nicht nur die Erfüllung göttlicher Vorgaben. Würde man diese Prinzipien heute umsetzen, müsste es heißen, es ist ungerecht, dass eine Frau nur halb so viel wie ihr Bruder erbt, und es ist ungerecht, wenn eine Frau sich nicht aussuchen kann, wen sie liebt und was sie anzieht. Es widerspricht dem Prinzip der Gerechtigkeit, wenn Christen, Juden, Baha'i, Aleviten, Alawiten, Drusen und Atheisten in der islamischen Welt anders behandelt werden als Muslime. Es ist ungerecht, für Gott zu töten oder für Gott zu sterben. Wenn das Ziel der Scharia tatsächlich ist, die Interessen der Menschen zu bewahren und das Gemeinwesen zu schützen, dann wäre die Achtung des weltlichen Grundgesetzes und das Verteidigen der Freiheit aller Bürger auch Teil der Scharia. Dementsprechend könnte die Scharia auch nichts gegen Islamkritik haben, denn es ist dem Gemeinwohl dienlich, wenn Menschen ihre Meinung offen sagen können und wenn man Kritik beherzigt, anstatt gekränkt auf sie zu reagieren.